NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brocker. Schönen guten Abend zusammen. Wer zum Arzt will, braucht Geduld. Termine gibt's oft erst Wochen später und das Wartezimmer trägt seinen Namen ohnehin zurecht. Ob da in Zukunft Videosprechstunden helfen können oder Gesundheits-Apps? Darum ging es heute im Bundeskabinett. Wir haben dazu Einzelheiten. Wir informieren Sie über die Pläne der DİTİB. Das ist die von der Türkei gesteuerte größte Islamdachorganisation der Republik. Sie will ihre Imame in Zukunft in Deutschland ausbilden. Wir sind dabei, wenn der Bundespräsident Kommunalpolitikern Mut zuspricht, trotz aller Anfeindungen von Extremisten. Und unser Kommentar dreht sich um gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland, von denen das Land weit entfernt ist. Als erstes aber, ja, der Chefsessel des Bundesverteidigungsministeriums, der ist momentan oft leer. Die Chefin Ursula von der Leyen hat im Moment nämlich andere Prioritäten. Sie wirbt in Brüssel für sich. Frau von der Leyen will Präsidentin der EU-Kommission werden, aber zumindest auf dem Papier hat sie dafür noch keine Mehrheit im Europaparlament. Also putzt sie momentan Klinken und erklärt, was sie anpacken will, wenn man sie wählt. Holger Beckmann.
Keine leichte Aufgabe für Ursula von der Leyen heute in Brüssel. Vom Vormittag bis zum frühen Abend stellte sie sich den Fragen vieler Abgeordneter. Sie hat Fraktionschefs des Europäischen Parlaments getroffen und dessen Präsidenten Sassoli. Von der Leyen kündigte an, sich für eine Reform des Spitzenkandidatenprinzips einzusetzen, um so das Parlament zu stärken. Denn das Europäische Parlament sei das Herz der europäischen Demokratie und sie selbst eine Europäerin aus dem Herzen heraus und aus Überzeugung.
Et moi, je suis une européenne de cœur et de conviction.
Dennoch räumte sie ein, es sei ein holpriger Staat. Sie ist bei der Gruppe der Sozialisten und Sozialdemokraten gewesen, bei den Liberalen, die sich ja jetzt Renew Europe nennen, und bei den Grünen. Bis zu 2 Stunden lang dauerten die einzelnen Anhörungen in den Fraktionen und Ursula von der Leyen hatte auf alle Fragen Antworten. Ob zur Migration und zu den Flüchtlingen auf dem Mittelmeer.
It is difficult, I know. But we have to take a new approach and push it forward.
Das sei ein schwieriges Thema und sie wisse das, sagte von der Leyen dazu. Ob zum Verhältnis Europas zu Russland.
The Kremlin does not forgive weakness.
Der Kreml verzeihe keine Schwäche, sagte sie hierauf. Hier müsse Europa immer aus einer Position der Stärke heraus auftreten. Und dann war da auch die Frage, warum denn die Dänin Margrethe Vestager nicht Kommissionspräsidentin werden sollte, die doch zumindest irgendwie eine Spitzenkandidatin der europäischen Liberalen gewesen sei.
Be sure, I think I've been clear enough how much I respect Margrethe Vestager.
Sie respektiere Vestager sehr, sagte von der Leyen, das habe sie immer deutlich gemacht. Die noch Verteidigungsministerin in Deutschland versuchte mit ihren Antworten Sympathien zu gewinnen und inhaltlich zu punkten, doch vielen blieben die Antworten zu unkonkret. Die FDP-Europaabgeordnete Nicola Beer nannte von der Leyens Auftritt leidenschaftlich, aber wolkig. Timo Wölken von der SPD fehlte Klarheit bei den Themen Klimaschutz und Migration.
Bei der Frage der CO2-Reduktion bis 2030 hat sie zum Beispiel gesagt, sie möchte eine Reduktion um 50% erreichen. Wir als Parlament fordern allerdings mindestens 55%. Und bei der Frage der Migration hat sie nur davon geredet, Frontex zu stärken, aber nicht Menschen aus Seenot zu retten. Also in für uns sehr wichtigen Punkten keine klare Antwort.
Worauf es den Grünen ankommt, wenn sie Ursula von der Leyen am kommenden Dienstag in Straßburg mitwählen sollen, das hatte die grüne Fraktionschefin Ska Keller bereits mehrfach deutlich gemacht.
Für uns ist ganz klar, dass bei uns das Programm zuerst steht. Sei es beim Klimaschutz, Seenotrettung, sei es bei der Rechtsstaatlichkeit und auch beim sozialen Zusammenhalt.
Und die Grünen bleiben von der Leyen gegenüber skeptisch. Sie und die liberale Gruppe im Europaparlament haben die Befragung von Ursula von der Leyen live im Internet gestreamt. Das hatte es so noch nicht gegeben und soll für Transparenz auf dem Weg der deutschen Politikerin zur Spitze der Europäischen Kommission sorgen. Schließlich sei ihre Nominierung durch die Staats- und Regierungschefs alles andere als transparent gewesen, heißt es etwa bei den Grünen. Von dort kommt auch der Vorschlag, die Abstimmung über Ursula von der Leyen im Europaparlament bis zum September zu verschieben. Ob es für diese Idee eine Mehrheit gibt, ist aber nicht sicher. Genauso wenig, wie es bis jetzt die Wahl von der Leyen zur ersten europäischen Kommissionspräsidentin ist.
Holger Beckmann, alles wird digital, auch der Gesundheitsbereich. Die elektronische Patientenakte ist bald Wirklichkeit, sagen Fachleute und propagieren auch telemedizinische Angebote wie Videosprechstunden und Gesundheits-Apps. Macht all das den Gesundheitszustand von Bürgerinnen und Bürgern besser? Und wenn ja, was zahlt davon die Krankenkasse? Mit solchen Fragen hat sich heute das Bundeskabinett auseinandergesetzt und ein Gesetz für die bessere bessere Versorgung durch Digitalisierung und Innovation auf den Weg gebracht. Vera Wolfskämpf weiß, was damit gemeint ist.
Alle Gesundheitsdaten digital, mithilfe von Apps therapieren oder gleich zur Online-Sprechstunde. So sieht Bundesgesundheitsminister Jens Spahn die medizinische Versorgung der Zukunft. Natürlich brauche auch der Patient von morgen noch einen Arzt.
Aber die Ärzte, die mit digitalen Anwendungen und künstlicher Intelligenz arbeiten, werden die Ärzte ersetzen, die nur noch auf Karteikarten unterwegs sind.
So ein digitales Hilfsmittel können Gesundheits-Apps sein. Blutdruckwerte eintragen, an Medikamente erinnern oder ein Migränetagebuch führen. Solche Apps gibt es ab kommendem Jahr auf Rezept, so der CDU-Minister.
Weil jeder, der mal mit Diabetikern spricht, die solche Apps heute schon nutzen, ohne dass sie bezahlt werden, auf Selbstkosten, die können einem berichten, wie sehr das den Alltag erleichtert. Und es macht einen Unterschied im Übrigen auch für die Unternehmen, die hier aus Deutschland heraus mit viel Innovationskraft, mit vielen guten Ideen solche digitalen Anwendungen entwickeln.
Genau das sieht die Linke kritisch. Achim Kessler, Gesundheitspolitiker der Linken, meint, das Gesetz sei eine Goldgrube für die IT-Industrie und diene eher der Wirtschafts- als der Gesundheitsförderung. Denn zwar werden die Apps vorab wie andere Medizinprodukte geprüft und zugelassen. Aber erst nach einem Jahr müssen die Hersteller die positiven Effekte für die Patienten nachweisen. Auch Online-Sprechstunden will Spahn mit dem Gesetz stärken. Ärzte dürfen darüber künftig im Internet informieren. Damit alle digitalen Daten sicher sind, gibt es ein spezielles Netzwerk. Praxen, Apotheken und Krankenhäuser müssen sich nach und nach anschließen lassen. Das ist auch wichtig für die elektronische Patientenakte. Ab 2021 kann darin jeder Patient freiwillig seine Gesundheitsdaten speichern lassen. Die Zeit drängt für die Krankenkassen, die das Angebot bereitstellen müssen. Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen, GKV, verweist auf aufwendige Ausschreibungen. GKV-Vorstandsvorsitzende Doris Pfeiffer.
Und dann muss es entwickelt werden und dann muss es auch funktionieren. Und da ist der Zeitraum nicht so groß, wenn man jetzt denkt, wir haben jetzt Mitte 2019. In anderthalb Jahren muss das laufen. Und das ist für ein solches Projekt nicht viel Zeit.
Nun sollte das neue Gesetz auch Details für die elektronische Patientenakte regeln. Doch das Bundesjustizministerium sieht Probleme beim Datenschutz. Denn vorerst kann ein Patient nicht nur einzelne Informationen für Ärzte freigeben. Also sieht der Augenarzt unter Umständen Daten über eine psychische Erkrankung. Gesundheitsminister Spahn erklärt.
Wir haben uns entschieden für die Frage des Datenschutzes und die Frage, welche weiteren Anwendungen jetzt auch zügig etwa auch der Impfpass oder der Mutterausweis in die elektronische Patientenakte integriert werden. Ein extra Gesetz, extra gesetzliche Regelung in enger Abstimmung auch mit dem Bundesministerium für Justiz zu erarbeiten.
Das folgt voraussichtlich im Herbst. Richtig so findet der SPD-Politiker Dirk Heidenblut. Mit dem bisherigen Kuddelmuddel müsse Schluss sein. Für die Akzeptanz der elektronischen Patientenakte bräuchten die Patienten die Hoheit über ihre Daten.
Ohne Ehrenamtler läuft es nicht in der Bundesrepublik, das ist klar. Ehrenamtler gibt es aber nicht nur bei Vereinen und Verbänden. Auch viele Kommunalpolitiker arbeiten für lau, wie man so sagt. Das ist super, doch vielen Politikern wird ihr Engagement nicht gedankt. Im Gegenteil, die Zahl der Hassmails und Drohbriefe nimmt zu. Um Kommunalpolitikern trotzdem den Rücken zu stärken, hat sich heute der Bundespräsident dazu geäußert. Bei einem Treffen in Schloss Bellevue in Berlin. Birgit Schmeitzner war dabei.
Im Schnitt dreimal am Tag, so rechnet es der Präsident des Deutschen Städtetages Burkhard Jung vor, werden in Deutschland Kommunalpolitiker angegriffen. Die Bürgermeister aus 7 Bundesländern konnten bei der Gesprächsrunde im Schloss Bellevue viele Beispiele nennen. Silvia Kugelmann, ehrenamtliche Bürgermeisterin im schwäbischen Kutzenhausen, kam auf der Autobahn in Schwierigkeiten, weil ein Nagel im Rad ihres Autos steckte und sie erhielt Morddrohungen.
Ja, ich habe Briefe bekommen. Ich solle doch verrecken, lieber heute noch als morgen. Mich vermisst sowieso niemand. Also das ist jemand, wünscht Ihnen den Tod.
Andere Bürgermeister erzählten von unflätigen Beschimpfungen, davon, dass ihre Kinder auf dem Schulhof verprügelt wurden und davon, dass es nicht nur Politiker und deren Angehörige treffe, sondern auch Feuerwehrleute, Politessen, Mitarbeiter in Jobcentern. Mit Öffentlichkeit haben die Politiker dabei ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Bei Silvia Kugelmann hörten die Übergriffe auf, als sie an die Presse ging. Andere fürchten, dass es dann erst richtig losgeht. Der Gastgeber der Runde, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, sieht das Ganze grundsätzlich. Es brauche ein Bewusstsein,
dass es hier nicht Angriffe auf einzelne Personen sind, sondern dass die Wurzeln der Demokratie angegriffen sind.
Einer Demokratie, die auf das Engagement der Bürger angewiesen sei und darauf, dass sie das ohne Angst tun können. Ein Problem, das auch Andreas Holstein aus dem sauerländischen Altena sieht. Holstein hat selbst Gewalt erlebt, wurde mit einem Messer in einem Imbiss angegriffen, entschied aber gemeinsam mit der Familie, ich bleibe Bürgermeister. Der Job mache zufrieden, aber man müsse eben auch mit den Übergriffen leben können.
Und meine Sorge ist, wir brauchen nach wie vor empathische Menschen. Wir brauchen Menschen, die das nicht nur aus Karrieregründen machen, sondern vor allen Dingen aus dem Wunsch, anderen Menschen auf Zeit zu dienen. Und das ist die Zerlegung des Begriffes Staatsdiener.
Burkhard Jung, Städtetagspräsident und Oberbürgermeister von Leipzig, findet es gut, dass Steinmeier dem Thema eine Plattform gibt. Es sei durch den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke in den Fokus gerückt. Und die Gesellschaft müsse breit diskutieren, was sich gehört.
Informationen von Birgit Schmeitzner für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die meisten Parteien haben zwei Flügel, einen rechten oder konservativen und einen linken progressiven. Bei der AfD ist das anders. Sie hat nur einen Flügel, der sich auch genau so nennt, organisiert und Schlagzeilen produziert. Hier versammeln sich viele ganz weit rechts stehende Politiker um Björn Höcke, den Frontmann der AfD in Thüringen. Sein Ziel, er will die Partei noch weiter nach rechts rücken. Dagegen aber protestieren jetzt gut 100 gemäßigte AfD-Politiker. Kilian Pfeffer.
Machtkampf in der AfD mal wieder. 110 sogenannte gemäßigte Mitglieder haben einen Appell unterzeichnet. Für eine geeinte und starke AfD, wie der Aufruf heißt, und besonders gegen den thüringischen Landeschef Björn Höcke. Zitat, die AfD ist und wird keine Björn-Höcke-Partei. Einer der Unterzeichner, der rheinland-pfälzische Landeschef Uwe Junge.
Wir kritisieren mit diesem Aufruf die Aussagen von Björn Höcke, den Führerkult, der da betrieben wird.
Was war passiert? Am Wochenende war der völkisch-nationalistische Flügel mit seinem Chef Björn Höcke zu seinem jährlichen Fest, dem Kyffhäuser-Treffen, zusammengekommen. Bei seiner Rede hatte Höcke den AfD-Bundesvorstand attackiert.
Ich kann euch garantieren, dass dieser Bundesvorstand in dieser Zusammensetzung nicht wiedergewählt wird.
Und angedeutet, er könne möglicherweise selbst für den Bundesvorstand kandidieren. Die Appellunterzeichner werfen ihm nun vor, er habe die innerparteiliche Solidarität verletzt und spaltende Kritik geäußert. Höcke hatte außerdem das Bayerische Landesschiedsgericht kritisiert. Das hatte nämlich geurteilt, der Flügel stehe in einem Konkurrenzverhältnis zur AfD. Jörg Meuthen und Alexander Gauland, die beiden Bundessprecher, haben den Appell zwar nicht unterzeichnet, aber ihre Unterstützung dafür signalisiert. Das Verhalten beim Kyffhäuser-Treffen ist aber nicht alles. Der stellvertretende Bundessprecher Kai Gottschalk findet,
der Flügel überall da, wo er in dieser Konstellation in Erscheinung getreten ist, hat dafür eine Brandschneise, muss man fast schon sagen, hinterlassen.
In den Landesverbänden, in denen der Flügel nach der Macht greift, rumort es. In Nordrhein-Westfalen ist aktuell der gesamte Vorstand zurückgetreten, außer drei Flügelleuten. In Schleswig-Holstein wurde die Flügelfrau Doris von Sayn-Wittgenstein zur Landesvorsitzenden gewählt, obwohl gegen sie ein Parteiausschlussverfahren läuft, das der Bundesvorstand befürwortet. Heftige Kämpfe gibt es auch in Bayern. Was kann dieser Appell jetzt bewirken?
Na, es ist eine Botschaft, ja, es ist eine Botschaft. Sowas kann man und darf man nicht ignorieren,
sagt Uwe Junge. Kai Gottschalk geht noch weiter.
Der Flügel hat ein Führungsproblem, das muss er selbst separat für sich lösen.
Soll heißen, der Flügel soll sich einen neuen Chef wählen. Das ist allerdings wenig wahrscheinlich. Aufschlussreich ist auch bei diesem Appell, die Inhalte von Höcke und Flügel werden nicht kritisiert.
Knapp 5 Millionen Muslime leben in der Bundesrepublik. Die meisten von ihnen sind nicht organisiert. Die anderen verteilen sich auf unzählige Verbände mit sehr, sehr unterschiedlicher Ausrichtung. Die größte Islam-Dachorganisation bei uns heißt DİTİB. Laut Experten wird sie von der türkischen Regierung gesteuert, auch wenn die eigenen Funktionäre das bestreiten. Heute hat die DİTİB in Köln vorgestellt, wen sie in Zukunft als Imame haben möchte. Oliver Köhler.
Etwa 1000 islamische Prediger, Seelsorger und Gemeindepädagogen beschäftigt der türkisch-islamische Moscheenverband DİTİB in Deutschland. Bisher werden diese sogenannten Imame in der Türkei von der staatlichen türkischen Religionsbehörde Diyanet ausgebildet und dann nach Deutschland geschickt. Das will die DİTİB jetzt ändern. Künftig sollen die Imame in einem eigenen Zentrum der DİTİB in Dahlem in der Eifel eine 2-jährige Ausbildung absolvieren, sagt Shader Can, Sie ist bei der DİTİB für die Bildung zuständig.
Das Ganze soll in der Bildungseinrichtung der DİTİB stattfinden. Wir haben eine Bildungseinrichtung in Dahlem gekauft mit 50 Kapazitäten, also Übernachtungsmöglichkeiten. Und die Ausbildung wird ca. 2 Jahre dauern. Und nach dem Abschluss der 2 Jahre werden wir dann hier die zweite Ausbildungsphase von den Theologen dann auch abgeschlossen haben, die dann anschließend als Religionsbeauftragte bei uns in den DİTİB-Moscheen arbeiten können.
Schon im Herbst sollen die ersten 70 Imam-Schüler ihre Ausbildung beginnen. Voraussetzung: Sie müssen islamische Theologie studiert haben und Deutsch sprechen. Die DİTİB legt nach eigenen Angaben Wert darauf, dass die angehenden Imame in Deutschland aufgewachsen sind und hier auch Abitur gemacht haben. Nach und nach sollen die von der DİTİB in Deutschland ausgebildeten Imame die von der türkischen Religionsbehörde aus der Türkei entsandten Prediger ersetzen. Damit reagiert die DİTİB auf die Kritik von zahlreichen deutschen Politikern, die dem Moscheenverband vorwerfen, von der türkischen Regierung abhängig zu sein. Allerdings sollen die in Deutschland ausgebildeten Imame genau wie die bisherigen Imame der DİTİB von der türkischen Religionsbehörde bezahlt werden. Die Prediger der DİTİB bleiben damit zumindest finanziell abhängig vom türkischen Staat.
Die Lebensverhältnisse in Deutschland, sie sollen gleichwertig sein. Im Norden, Süden, Osten oder Westen. Das fordert das Grundgesetz. Doch die Wirklichkeit sieht ganz anders aus. Eine Regierungskommission hat sich davon ein Bild gemacht. Ein paar Ergebnisse sind vorgestern schon öffentlich geworden. Heute kam der komplette Bericht. Julio Segador mit den Inhalten.
Deutschland ist vom Ziel gleichwertiger Lebensverhältnisse noch weit entfernt, was man anhand einer ganzen Reihe von sogenannten Indikatoren feststellen kann. Mobilfunk, schnelles Internet, die Wirtschaftskraft einer Region, die Schuldenlast. All das variiert in Deutschland und macht eine Region attraktiv oder eben unattraktiv. Und die Unterschiede sind erheblich. Julia Klöckner ist als Agrarministerin für den ländlichen Raum zuständig. Sie beobachtet, wie immer mehr Regionen buchstäblich ausbluten. Die jungen Menschen ziehen weg, die Versorgung auf dem Land wird immer schwieriger.
Leben auf dem Land darf nicht gefährlicher sein als Leben in der Stadt, wenn zum Beispiel der Arzt nicht um die Ecke ist.
Eine Erkenntnis der Kommission: 30 Jahre nach dem Mauerfall soll die Förderpolitik des Bundes nicht mehr auf das Zusammenwachsen von Ost und West ausgerichtet werden. Im Blick sollen künftig alle strukturschwachen Regionen stehen. Auf sie soll sich die finanzielle Förderung konzentrieren. Familienministerin Franziska Giffey verteidigt die neue Strategie.
Die neuen Förderschwerpunkte sagen ganz klar, der Osten wird weiterhin stark gefördert werden. Aber wir wollen auch die Regionen berücksichtigen und unterstützen, die im Westen große Bedarfe haben. Auch gerade dort, wo eben die dünn besiedelten Gebiete sind, wo wir eine ältere Bevölkerung haben, wo Strukturschwäche da ist, dass wir dort eben uns fokussieren können.
Giffey hofft dabei auch auf die Solidarität der wirtschaftlich starken Regionen. Die müssten in diesem neuen Konzept durchaus zurückstecken und bereit sein, die schwächeren Regionen zu unterstützen. Eine Äußerung, die bei Bayerns Ministerpräsident Markus Söder Stirnrunzeln erzeugt. Er warnt vor einer Umverteilung zulasten starker Regionen, die vor allem Bayern aufweist. Insgesamt sind es 12 Punkte, die die Bundesregierung nun möglichst schnell anpacken möchte. Zum Beispiel, so Julia Klöckner, sollen die Funklöcher, die gerade in den ländlichen Regionen, auch in Bayern, eine zufriedenstellende Mobilfunkabdeckung verhindern, schon bald der Vergangenheit angehören. Der Staat springt für die Mobilfunkunternehmen ein.
Mit der Prüfung einer eigenen Infrastrukturgesellschaft für den Mobilfunkausbau wird der Bund ein klares Zeichen setzen, dass in diesem Land eben keine weißen Flecken bleiben sollen.
Gleichwertige Lebensverhältnisse von Aachen bis Görlitz, von Flensburg bis Garmisch-Partenkirchen. Die soll es geben, laut Grundgesetz. Spätestens seit der Vorlage des Berichts einer Regierungskommission wissen wir, diese gleichwertigen Lebensverhältnisse gibt es nicht. Jedenfalls nicht im Moment. Die Bundesregierung, wir haben es gehört, verspricht Abhilfe. Aber taugt der 12-Punkte-Plan, der da heute vorgelegt wurde? Hier ist die Meinung von Uli Haug.
Wer es bislang tatsächlich noch nicht gewusst haben sollte, der kann es seit heute im sogenannten Deutschlandatlas nachlesen. Die Lebensverhältnisse in Deutschland sind, Überraschung, Überraschung, komplett unterschiedlich. Der Süden und die großen Städte boomen, der Rest wird zunehmend abgehängt. Bedürftige Regionen gibt es im Osten, aber auch im Westen. Die Ausgangslage ist damit klar, jetzt kommt die Politik ins Spiel, etwas zu ändern. Doch da kam heute vor allem ein Sammelsurium an vagen Vorschlägen und Altbekanntem von den drei Ministern Seehofer, Klöckner und Giffey. Zusätzliches Geld wird es auch nicht geben. Lediglich die Schwerpunkte fürs Geldausgeben sollen die Ministerien anders setzen. Immerhin, die finanzielle Unterstützung des Bundes für sozialen Wohnungsbau und Kitas soll es noch länger geben. Aber auch hier fehlen konkrete Summen und auch der zeitliche Rahmen, wann was wie umgesetzt werden soll, ist noch völlig offen. Neu ist, dass sich der Bund Finanzhilfen für völlig überschuldete Westkommunen zumindest vorstellen kann. Innenminister Seehofer erkennt an, dass Strukturkrisen in der Vergangenheit maßgeblich zur desolaten Haushaltslage von Städten in NRW, Rheinland-Pfalz und dem Saarland beigetragen haben. Diese Erkenntnis allein ist aber nur ein erster Schritt, denn erster Widerstand gegen Finanzhilfen formiert sich auch in Seehofers eigener Partei, CSU. Insgesamt hat die Bundesregierung viel angekündigt, aber wenig konkrete Gesetzesvorschläge präsentiert. Einer Neuverteilung der kommunalen Steuern ist man gänzlich aus dem Weg gegangen. Dabei wäre die dringend nötig, denn nicht nur in den Konzernzentralen im Süden der Republik werden die Unternehmensgewinne erwirtschaftet. Es erschließt sich deshalb nicht, wie es zu einer Angleichung der Lebensverhältnisse kommen soll, wenn zum Beispiel in Baden-Württemberg pro Kopf 1.200 Euro an Steuern anfallen, in ländlichen Regionen des benachbarten Rheinland-Pfalz aber nur 600 Euro pro Einwohner. Hinzu kommt, dass in armen Regionen die Zahl der Langzeitarbeitslosen oftmals größer ist und damit die sogenannten Kosten der Unterkunft die kommunalen Haushalte stark belasten. Auch hier ist eine stärkere Entlastung durch den Bund aber nicht in Sicht. Die Riesenaufgabe, halbwegs gleichwertige Lebensverhältnisse zu schaffen, hat die Bundespolitik erreicht. Allein die Vorschläge reichen nicht aus. Jetzt bleibt zu hoffen, dass sich in den anstehenden Gesprächen zwischen Bund, Ländern und Kommunen doch noch etwas dreht.
Der Kommentar von Uli Haug. Dies ist das Echo des Tages und nicht die Fernsehsendung Visite. Aber wir müssen noch mal über Gesundheitsthemen reden, genauer gesagt über Krankheitssymptome der Bundeskanzlerin. Zum wiederholten Male hat Angela Merkel heute einen Zitteranfall gehabt vor laufenden Kameras. Sie selber wiegelt ab und sagt, es ist alles in Ordnung. Aus Berlin, David Zajons.
Auch kurz nach dem heutigen Zitteranfall trat Merkel wieder vor das Blitzlichtgewitter der Presse und wirkte topfit. Als sei nichts gewesen, absolvierte sie die Statements mit dem finnischen Ministerpräsidenten. Der Gesundheitszustand der Kanzlerin ist aber längst ein weltweites Politikum. Und so fragte eine finnische Journalistin direkt, wie es ihr denn gehe.
People have been a little bit worried about your health. We have seen your hands shaking. How are you doing today?
Mir geht es sehr gut und man muss sich keine Sorgen machen.
Zur Erklärung verwies Merkel auf den ersten Vorfall Mitte Juni. Damals stand sie neben dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj, als sie plötzlich anfing zu zittern. Dieses Ereignis versuche sie zu verarbeiten. Das sei offensichtlich noch nicht ganz abgeschlossen, aber es gebe Fortschritte.
Ich glaube, dass es so, wie es gekommen ist, eines Tages auch vergehen wird. Aber es ist noch nicht so weit und ansonsten bin ich ganz fest davon überzeugt, dass ich gut leistungsfähig bin.
Tatsächlich absolviert Merkel weiterhin ein Mammutprogramm. Kurz nach ihrer zweiten Zitterattacke Ende Juni flog sie zum G20-Gipfel nach Japan. Direkt danach führte sie nächtliche Verhandlungen in Brüssel. Offizielle Termine hat sie nicht ausfallen lassen.
Botschafter haben diplomatisch zu sein und diskret. Meistens klappt das ja auch ganz gut international. Nur wenige Botschafter schlagen da über die Stränge. Der US-Botschafter in Berlin etwa überschreitet öfter mal seine Kompetenzen, finden politische Beobachter. Eine aktuelle Auseinandersetzung dreht sich jetzt um den britischen Botschafter in den USA. Er ist heute zurückgetreten, nachdem offene Kritik seinerseits an Präsident Trump für Verstimmungen gesorgt hatte zwischen London und Washington. Sebastian Hesse.
Jetzt, wo er sein Ziel erreicht hat, verhält sich US-Präsident Trump auffällig ruhig. Kein neuer Tweet, kein Nachtreten, nachdem er gestern noch Botschafter Kim Darroch als aufgeblasenen Idioten beschimpft hatte, in einer Twitter-Tirade, deren Tonfall immer heftiger wurde. Darrochs Rücktrittsschreiben wird von allen amerikanischen Medien zitiert, vor allem der entscheidende Satz: Die momentane Situation macht es mir unmöglich, meine Rolle so auszufüllen, wie ich es für richtig halte. Nach Bekanntwerden seiner vertraulichen, Trump-kritischen Memos war Darroch in Washington systematisch von Veranstaltungen ausgeladen worden, die normalerweise zum diplomatischen Pflichtprogramm gehören. Dass er aufgegeben hat, wurde in Washington auch mit Bedauern zur Kenntnis genommen. So sagte Senator Chris Coons, der im Auswärtigen Ausschuss sitzt, es sei bedauerlich, dass dieser Vorfall die Kluft zwischen den USA und ihrem engsten Verbündeten verbreitert hätte. Der Demokrat Coons gibt Trump wegen dessen heftigen Attacken auf Darroch und auch auf Premierministerin May eine Mitschuld. Seine Parteifreundin, die Abgeordnete Abigail Spanberger, findet es beunruhigend, dass Darroch in seinen Memos die Iran-Politik der Trump-Regierung als chaotisch und zusammenhanglos kritisiert hatte.
Zurück nach Deutschland und zu Alfred Franz Maria Biolek. Erst wurde er Anwalt und Justiziar, dann hat sein zweites Leben begonnen, im Fernsehen, vor allem im WDR. Er war jahrzehntelang Moderator, Talkshow-Gastgeber und auch Fernsehkoch. Sendungen wie Bios Bahnhof oder Alfredissimo sind legendär. Heute wird Biolek 85. Renate Streit.
Jurist, Moderator, Talkmaster, Produzent, Kochbuchautor, Hochschulprofessor. Das Berufsleben von Alfred Biolek ist mehr als vielfältig. Als Sohn eines Juristen und einer Laienschauspielerin geboren, studiert er zunächst Jura und arbeitet wie sein Vater als Rechtsanwalt. Er soll dessen Kanzlei übernehmen.
Nicht nur die Eltern wollten das, ich dachte auch zuerst, dass ich was Anständiges werden sollte.
Doch mit Ende 20 zieht's den Junior zum Fernsehen, zunächst als Justiziar beim ZDF. Schnell findet er die Redaktionsarbeit spannender und Biolek arbeitet hinter und vor der Kamera. Er moderiert erste Sendungen wie Tipps für Autofahrer oder die Drehscheibe. Und er hat als Produzent einen Riesenerfolg mit Rudi Carrells Am laufenden Band. Zunehmend wird klar, wie die Mutter will der Sohn auf die Bühne, vors Publikum. Biolek probiert sich in Köln auf einer Kleinkunstbühne aus. Im Senftöpfchen lädt er gemeinsam mit dem Journalisten Dieter Thoma Gäste zum Gespräch ein.
Wir hatten ja so ein Sofa als berühmtes Requisit. Der Platz auf dem Sofa ist noch warm vom Hintern des Ministers und dann darf die Rosenfrau oder die Putzfrau auf diesem warmen Platz ihren Hintern setzen.
Wer kommt, der kommt, heißt das Programm. Und es kommt so gut an, dass es die Talkshow 1976 als Kölner Treff ins WDR-Fernsehen schafft. Dann geht es Schlag auf Schlag. Alfred Biolek produziert Sendungen wie Menschen bei Maischberger und die Mitternachtsspitzen. Als Moderator überzeugt er sein Publikum ab 1978 in Bios Bahnhof. Er schafft es, Weltstars wie Sammy Davis Jr. oder The Police in den Frechener Bahnhof zu locken, gibt aber auch noch unbekannten Talenten wie Anke Engelke eine Chance. Auch die Toten Hosen waren im Bahnhof und Campino erinnert sich Jahre später auf einer Gala.
Alfred Bioleks offene Art hat mich damals schon einfach entwaffnet mit allen meinen Argumenten. Und die Art und Weise, wie er auf uns zugegangen ist, die war für uns als Punks in den frühen 80ern, das hat uns einfach dermaßen überrascht, weil wir in der Regel immer auf Ablehnung gestoßen waren.
Bio gibt den Gästen viel Raum und überzeugt mit seinen Qualitäten als Unterhalter. Das konnte er schon immer, erinnert sich Sandra Maischberger.
Also Alfred Biolek ist ein Entertainer. Alfred ist einer, der schon als Student Kabarett gemacht hat. Also er konnte singen und eben ein Entertainer sein.
Nach 4 Jahren stellt der Bahnhof seinen Betrieb ein. Für Biolek geht es mit Bei Bio und Menschmeier weiter, bis es schließlich 1991 heißt:
Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen beim ersten Boulevard Bio.
Zu Bio kommen Prominente und Politiker, was Anfang der 90er noch selten ist. Selbst der Dalai Lama war Gast in Bios Boulevard. Wie er das geschafft hat, erklärt der Talkmaster so.
Ich blieb ich und ich habe alle meine Sendungen nicht gemacht, wie man sie macht, sondern wie ich. Ich habe ja auch, wenn ich Politiker hatte, sie nicht als politischer Journalist befragt, sondern ich habe ein Gespräch, ich habe überhaupt keine Interviews gemacht, ich habe Gespräche geführt.
Seine private Leidenschaft fürs Kochen und gute Weine bringt er ab 1994 ins Fernsehen. In Alfredissimo kocht er sich fast 10 Jahre mit Prominenten durch die Fernsehlandschaft und nimmt sich nebenbei Zeit für Herzensangelegenheiten. Er wird UN-Sonderbotschafter und gründet eine Stiftung für Kinder in Afrika. Heute wird Alfred Biolek 85 und er hat sich längst aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Ich vermisse nichts, sagt er. Er habe viel erlebt und sich alle Wünsche erfüllt. Das sei sozusagen Altersglück.
Ja, dann herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Das war das Echo des Tages für heute Abend. Mein Name ist Michael Brocker.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.